Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen jetzt sicherlich alle nach Hause. Und ich habe wieder einmal diese eigentlich heroische Aufgabe bekommen, jetzt zusammenzufassen. Ich bin ein bisschen vorbereitet worden und probiere das mal. Ich möchte Ihnen zu Beginn dieser kleinen Zusammenfassung sagen, dass ich außerordentlich bedauert habe, heute Morgen nicht dabei gewesen zu sein, weil alles, was ich gehört habe in der Zeit, in der ich da war, hochinteressant war. Und ich vermute, Sie alle haben, Sie gehen nach Hause mit einer ganzen Reihe von guten Beispielen. Sie haben vielleicht gehört, dass nicht alle, die gerne gewollt hätten, auch an der Tagung teilnehmen konnten. Wir werden auf jeden Fall die Ergebnisse, die Folien, die PowerPoint-Präsentation auch ins Netz stellen, sodass das alle nachlesen können. Und natürlich müssen wir überlegen, gemeinsam, ob wir das mal wiederholen wollen. Ich will einige Punkte in der Zusammenfassung probieren. Der erste Eindruck ist, jetzt ganz bewusst als Sozial- und Erziehungswissenschaftler, der mit Ingenieuren zusammengearbeitet hat und noch ansatzweise in der Lage ist zu verstehen, um was es dabei geht, habe ich den Eindruck, dass kompetenzorientiertes Prüfen in Ihrer Disziplin gut aufgehoben ist. Sie haben ein Theorie-Praxis-Verhältnis, das es Ihnen leichter macht, als vielen anderen Disziplinen mit dem Kompetenzbegriff etwas produktiv anzufangen. Und dabei nehme ich jetzt nicht diesen Sammelbegriff, der alles umschließt von Wissen, Verstehen, auf Englisch immer Abilities und Achievements, sondern ich meine schon, dass wir gut daran tun, uns beim Kompetenzbegriff auf das Können zu konzentrieren und damit auf die Fähigkeit, Wissen und Verständnis anzuwenden. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären Althistoriker und würden diese Veranstaltung durchführen. Wie würde dann eine Prüfung aussehen, die kompetenzorientiert ist? Das ist nicht einfach. Man kann sich ja Prüfungsformen vorstellen, ob nun Klausur oder Hausarbeit, mündliche Prüfung, in der das Verständnis gefragt wird, in der man über Fachkenntnisse hinaus, bleiben wir mal, weil es Taylor gerade gestorben ist, bei Kleopatra, also den Kriegen zwischen Rom und Ägypten, dem Römischen Reich, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man über Sachfragen hinaus wirklich auch die theoretischen Kontexte versucht zu prüfen, die ja in der Geschichtsschreibung sehr unterschiedlicher Natur sind. Würde man sagen, gibt es ein Verständnis. Was heißt jetzt Können bei dem Historiker? Also Können würde zum Beispiel heißen, sich mit einem Experten auseinanderzusetzen. Ein Experte würde eine These A wagen zu diesem Konflikt, ich weiß nicht, wer von Ihnen, bei mir ist es 40 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich war ein Liz Taylor-Fan. Also Sie können sich sicherlich vorstellen, dass man unter Historikern einen Dialog dazu führen kann. Man müsste in diesem Dialog oder in dieser Kontroverse zeigen, was für eine Interpretation man zum Beispiel von diesem Film hat. Man könnte sich vorstellen, und Sie merken dann, das wird dann schon ziemlich kompliziert, man bekäme als Student die Aufgabe, diesen Film von Taylor und Burton vor dem Hintergrund des historischen Wissens über diesen Konflikt zu interpretieren. Was ist an diesem Film beim jetzigen Stand der Geschichtswissenschaft historische Wahrheit? Was hat der Regisseur sich ausgedacht? Was hat nur etwas damit zu tun und so weiter und so fort? Also und was Sie sofort daran sehen, ist, das sind ziemlich gekünstelte Beispiele. Ja. Nehmen wir mal von dem Dialog oder von dem Diskurs über ein theoretisches Konzept zu diesem Konflikt Rom und Ägypten ab. Und ich finde, im Verhältnis dazu haben Sie ein Theorie-Praxis-Verhältnis in den verschiedenen Ingenieurwissenschaften, das es Ihnen ermöglicht, auf eine ungekünstelte Art wirklich dieses Können, das im Kompetenzbegriff steckt, tatsächlich auch abzuprüfen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Was ich gelernt habe, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt, an den Beispielen einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen der Gestaltung des Curriculums, der Gestaltung der einzelnen Lehrveranstaltung und dann den ausgewählten Prüfungsformen und sogar den Inhalten der Prüfung. Vor dem Hintergrund kann man schon nachvollziehen, dass kompetenzorientiertes Prüfen zumindest in der Anfangsphase außerordentlich kompliziert und aufwendig ist. Zweitens, ich habe gelernt, dass ganz offensichtlich diese kompetenzorientierte Prüfungsform eine intensive Abstimmung im Kollegium voraussetzt. Es ist eben nicht damit getan, dass eine Person, der verantwortliche Lehrende, vielleicht mit seinen Assistenten sagt, ich stelle mir das wie folgt vor, ich habe es den Studierenden wie folgt klar gemacht, um was es mir geht, sondern es gibt ganz offensichtlich Abstimmungsformen im Kollegium, weil sonst kriegen sie Dissonanzen oder Diskrepanzen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. Das heißt, in zumindest dieser Eingangsphase, dieser Einführungsphase, haben wir einen ganz hohen Bedarf an Kommunikation im Kollegium und vielleicht auch in den Fachgemeinschaften, um wirklich zu klären, was ist denn für den Erwerb bestimmter Kompetenzen eigentlich die sinnvolle Handlung, die geprüft werden soll. Und Sie wissen, Herr Wild ist Psychologe, das ist auch bei dem Psychologen noch nicht so richtig geklärt, dieser Zusammenhang zwischen dem inneren Regelsystem und den Handlungen, an denen wir beobachten können, ob dieses Regelsystem vorliegt. Wir können ganz sicher sagen, nach dem heutigen Tag, es gibt eine Fülle von interessanten Experimenten. Ich bin sicher, es gibt noch mehr in den Ingenieurwissenschaften zum kompetenzorientierten Prüfen. Aber mein Eindruck war, wir haben schon eine ganze Menge unterschiedlicher Ansätze gesehen. Es spricht vieles dafür, die Prüfungsformen zu variieren. Es ist ganz offensichtlich, dass wir je nachdem, was wir eigentlich an Kompetenz prüfen wollen, wir unterschiedliche Prüfungsformen zu nehmen haben, beziehungsweise eine große Variation innerhalb einer Prüfungsform. Man denke mal an die Klausur. Wir haben ja Beispiele gesehen von Klausuren. Es spricht vieles vor allem dafür, dass das forschende Lernen wieder en vogue werden könnte, also eine Konjunktur bekommt. Wenn nicht, die Beispiele, die wir gesehen haben, alle doch ziemlich personalintensiv gewesen wären. Ich finde, es waren großartige Beispiele, aber ich habe nicht gewagt, nach dem Betreuungsaufwand zu fragen. Und Sie leben jetzt überwiegend in Disziplinen, nicht alle. Nehmen wir mal die Wirtschaftsingenieure raus, bei denen es dann ja Massen gibt, aber ich ahne mal, dass Sie das noch hinkriegen können. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären Jurist oder Volkswirt. Und dann sitzen nicht 100 oder 150, sitzen 500 oder 600 im Raum. Es hat auch eine Menge zu tun mit den Betreuungsrelationen und mit der Intensität der Betreuung und den Ressourcen. Sie haben von Herrn Bethler einen Einblick bekommen in unser Testzentrum. Wir sind ganz stolz darauf. Ich verrate Ihnen jetzt nicht, was allein der Aufbau dieses Zentrums kostet. Also das, was wir an Beispielen hier gesehen haben, verweist immer auf die Notwendigkeit relativ umfassender Ressourcen. Und ich meine auch, das ist eigentlich dann eigentlich wert, das auch der Politik zurückzugeben. Man kann nicht einfach durch Akkreditierungsverfahren oder durch Ländergesetze mal so eben das hineinschreiben, kompetenzorientiertes Prüfen, wenn man uns nicht zugleich die Möglichkeiten gibt, es wirklich ernst zu meinen. Und ich meine, die Beispiele von heute waren toll, weil man zeigen kann, wenn man es ernst meint, dann kann dabei unglaublich viel herauskommen. Ich will einen dritten Punkt probieren. Ich glaube, wir haben guten Grund, uns auch mit den Rahmenvereinbarungen der KMK zu beschäftigen und der Interpretation dieser Vereinbarung in den verschiedenen Hochschulgesetzen. Da gibt es Hochschulgesetze, die geben die Möglichkeit, es etwas weiter zu deuten. Es gibt Hochschulgesetze, die sind da ganz, ganz strikt. Gerade an diesem Thema Prüfungen ist es ja nicht ohne Bedeutung, dass bei den Strukturvorgaben es heißt, in der Regel eine Prüfung, in der Regel eine Prüfung. Und man kann, glaube ich, hieran sehen, dass wir, wenn wir ernst meinen, was wir heute gehört haben, wir die Ausnahme nutzen müssen. Mit der Regel kommen wir da, glaube ich, nicht mehr so richtig hin. Bezogen auf Ihre Hochschulen hoffe ich, dass Sie Rahmenordnungen an Ihren Hochschulen haben, die den einzelnen Disziplinen die Möglichkeit geben, auch eigene Experimente durchzuführen. Rahmenordnungen haben ja etwas zu leisten, was eigentlich unleistbar ist. Sie müssen auf der einen Seite Spielraum geben für Fachkulturen und auf der anderen Seite doch so weit normieren, dass überhaupt eine Kooperation zwischen Fächern möglich ist. Wir haben eben das Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen gehört. Es gibt ja kaum zwei Disziplinen, die von ihrem Theorie-Praxis-Verhältnis so weit voneinander entfernt sind wie BWLer und Ingenieure. Ja. So, trotzdem müssen die sich an einer Universität bewegen. Also es muss eine gewisse Normierung geben. Und ich glaube, es gibt einen Auftrag an die akademischen Senate oder an die Rektorate, je nachdem, wer verantwortlich ist, diesen Freiraum zu geben, damit Experimente, wie Sie hier gehört haben, auch im Alltag sich durchsetzen können. Ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Ich glaube allerdings, dass wir sehr viel mehr dafür tun müssen als bisher, um zu dokumentieren, was wir alles schon getan haben, um vor allem jetzt über die Experimente hinaus in den Alltag der Institution hineinzukommen. Wenn es gelingt, diesen Prüfungstyp zu verallgemeinern, dann haben wir unglaublich viel gewonnen. Dann haben wir tatsächlich eigenständige Lernende geschaffen. Und das, glaube ich, ist ein Geschenk an die Gesellschaft, aber vermutlich ist das auch ein besserer Beleg als alle Wissensprüfungen, die sind ja nötig für die Studierenden und es ist ein Beleg für die Qualität einer Ausbildung. Die HAK hat im Moment die Möglichkeiten, über das Projekt Nexus nicht nur Veranstaltungen dieser Art durchzuführen, sondern auch, man kann es so sagen, das, was wir hier gehört haben, klein zu arbeiten, vielleicht fortzusetzen. Ich würde Ihnen das Angebot machen, wenn Sie Interesse haben, dass wir es weiter bearbeiten, dass wir den Informationsaustausch derjenigen, die lehren und auch lernen, dass wir den weiter befördern, damit die wirklich guten Grundüberlegungen von Bologna, es gibt ja kaum eine Reform, bei der die Diskrepanz zwischen den ersten Überlegungen und der Umsetzung so weit, bei der die Diskrepanz so groß ist wie bei dieser. Das ist ja eine außerordentlich fortschrittliche erziehungswissenschaftliche Grundkonzeption, die ist bisher nur im Alltag nur partiell angekommen. Und was wir heute gehört haben, zeigt, dass sie im Alltag ankommen kann. Das ist das ermutigende Zeichen. Ich bedanke mich für Ihre aktive Teilhabe. Hoffe, dass Sie mit inhaltlichen Erträgen nach Hause gehen und sich alle, wenn nicht schon ab morgen, dann ab nächsten Montag an die Arbeit machen, was Ähnliches umzusetzen. Dankeschön.